Auch ich möchte euch herzlich grüßen zu diesem Sonntagmorgen, zu diesem Gottesdienst. Der Text, den ich für die heutige Predigt ausgewählt habe, steht ebenfalls im Matthäusevangelium Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Da spricht Jesus: Dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit 10 Brautjungfern, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Denn die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam, geht ihm entgegen. Da standen die Brautjungfern alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber baten die Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht reichen. Geht aber zum Kaufmann und kauft euch selbst Öl. Und als sie hingingen, um etwas zu kaufen, kam der Bräutigam. Die aber, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Er aber antwortete: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Dieser Text hat es in sich. Wer kennt ihn wohl nicht? Ich kenne ihn noch aus dem Kindergottesdienst. Und ich sehe noch dieses Bild vor mir, wie sich die lichte Tür öffnet und der Bräutigam mit der Braut und den Brautjungfern in den hellen Saal einrücken, während dort links im Bild ganz wild die anderen 5 zum Kaufmann gerannt sind und versuchen verzweifelt, ihn noch aus dem Schlaf zu trommeln, um noch ein bisschen Öl zu kriegen. Wer von uns kennt ihn nicht, diesen Text? Und wer hat nicht schon an diesem Text herumgerätselt oder sich auch über ihn geärgert? Da ist einmal dieses schroffe Entweder-Oder. Die einen haben genug Öl auf Vorrat für ihre Lampen, die anderen eben nicht. Die einen dürfen mit zur Hochzeit, die anderen kommen zu spät und kriegen knallhart keine Chance mehr. Einmal die klugen Jungfrauen weigern sich, ihr Öl zu teilen. Ist das nicht egoistisch? Und dann haben die anderen eben doch noch Öl besorgen können. Und der Bräutigam spricht die harten Worte: Ich kenne euch nicht. Entweder du hast aufgepasst oder du hast eben Pech gehabt und wirst abgewiesen. Krasser kann ein Gegensatz nicht sein. Und unser Gerechtigkeitsgefühl läuft Sturm gegen diesen Text. Man fühlt sich geradezu vor den Kopf geschlagen. Ist denn das nicht menschlich, dass man mal was vergisst? Dass man mal unachtsam ist. Wie oft ging es gerade mir schon so, dass ich etwas Wichtiges vergessen hatte. Und irgendein lieber und netter Mensch guckt mich verständnisvoll an und meint: Ist mir auch schon passiert, komm, du kannst meins haben. Und ich gebe zu, ich bin immer richtig dankbar gewesen in solchen Situationen. Und noch etwas ist verwirrend an diesem Text. Als der Bräutigam lange ausbleibt, schlafen sie schließlich alle ein. sowohl die Klugen als auch die Törichten. Das scheint nun aber überhaupt nicht schlimm zu sein. Schlimm ist eben nur, dass die Törichten kein Öl dabei haben. Am Schluss meint Jesus dann aber, darum wachet, denn ihr wisst weder Zeit noch Stunde. Wie soll man das verstehen? Wir sollen wachsam sein, dann ist es aber gar nicht schlimm, wenn wir trotzdem schlafen. Und was hat ein Fläschchen Öl mit Wachsamkeit zu tun? Vielleicht ist das mit dem Bräutigam ja immer noch relativ einfach zu verstehen. Der Bräutigam, der zur Hochzeitsfeier einlädt, ist kein anderer als Jesus, der Sohn Gottes, der an einem Tag, ja vielmehr an dem einen besonderen Tag, mit großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. So hat er es gesagt. Und dann geht es darum, wessen Leben vor ihm Bestand hat, wer mit zu ihm kommen darf in seine Herrlichkeit, wer ewig bei ihm leben darf. Und dann geht es offenbar in dieser Geschichte auch um eine lange, lange Wartezeit. Es heißt, der Bräutigam bleibt lange aus und sie schlafen alle ein. Nur gibt es einen wichtigen Unterschied. Die einen, die Klugen, waren auf die lange Wartezeit eingerichtet. Sie hatten einen Ölvorrat besorgt und die anderen hatten gemeint, wird wahrscheinlich gleich losgehen, also ich nehme mal nur die Lampe mit. Also könnte der Ölvorrat ja zum Beispiel etwas mit Beständigkeit im Glauben zu tun haben. Wie wohl die meisten wissen werden, war damals, als Jesus von seinen Jüngern ging, die Hoffnung ganz lebendig, wir werden noch zu unseren Lebzeiten Jesus wiederkommen sehen. Darauf haben viele gehofft. Und dann etwas später, als diese Geschichten von Jesus in den Evangelien aufgeschrieben wurden, war dann schon eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Für viele sank die Hoffnung, es könnte noch zu ihren Lebzeiten geschehen. Es fühlten immer mehr Christen, dass es jetzt wohl auf zweierlei ankam. Zum einen die Hoffnung, eben dennoch nicht aufzugeben, auch wenn es lange dauerte. Zum anderen aber, durch die lange Wartezeit hindurch im Glauben treu zu bleiben. Es gab also, andersherum betrachtet, zwei Gefahren. Und für beide dieser Gefahren stehen wohl die törichten Jungfrauen. Nämlich zum einen, sich darauf zu versteifen, dass das große Ereignis nun jetzt und gleich kommen muss. Oder aber, wenn es dann eben nicht so klappt, seinen Glauben dann eben verlöschen zu lassen. Sich wieder mit dem täglichen Einerlei einzurichten. Ein solcher Glaube hat natürlich nicht wirklich in sich Substanz. Er ist nicht gefüllt mit dem, was ihn am Leben erhält. Sondern es geht nur darum, möglichst schnell in Gottes Herrlichkeit zu kommen und möglichst auch nicht durch das dunkle Tor des Todes gehen zu müssen. Aber für unser jetziges Leben mit all seinen Niederungen und Leiden, mit der Grauheit des Alltags, ist ein solcher schwärmerischer Glaube eigentlich nicht da. Dieser schwärmerische Glaube funktioniert nur, wenn gleich die Erlösung kommt und dann alles toll ist. Die Klugen hingegen hatten sich anders auf den Bräutigam eingestellt. Sie waren zwar bereit dafür, dass er jetzt und gleich kommen könnte. Und es ist ja nur zu verständlich, dass sie sich riesig gefreut hätten, wenn es denn gleich geklappt hätte. Aber sie waren gleichzeitig so, so fest im Glauben verankert, dass sie bereit waren, auch lange und treu zu warten. Und dies kann eigentlich nur eines bedeuten. Egal, ob Jesus heute oder in 100 oder in 1000 Jahren kommt. Das ist letztlich nicht entscheidend. Worauf es für mich ankommt, ist wirklich tief im Glauben verankert zu sein. Und genau das kann nur heißen, es kann niemals nur um das Warten und um das Durchhalten und um das Treubleiben gehen. Dabei wird am Ende jeder kapitulieren. Nur dann, wenn der Glaube im Alltag wirklich lebendig ist und unser ganzes Leben trägt, ist wirkliche Beständigkeit möglich. Und deshalb, glaube ich, sagt Jesus in Lukas Kapitel 17, das Reich Gottes kommt nicht mit erkennbaren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es, da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Schauen wir mal genauer auf die Lampen dieser Frauen. Sieh, diese Lämpchen brannten und flackerten und wärmten die ganze Nacht. Sie verbreiteten Licht und Wärme. Sieh, diese Lampen waren im Verborgenen, im Kleinen, schon genau dieselben Lichter, die dann auch beim Hochzeitsfest sich mit all den anderen Lichtern zu einem großen, herrlichen Licht vereinen sollten. Die Hochzeit hatte zwar noch nicht offiziell begonnen, dennoch waren sie, diese kleinen brennenden Lichter, schon der Vorspann zur eigentlichen Feier. Und eben dieser Vorspann, dieses Leuchten ihrer Lampen, war ihnen, den Klugen, so wichtig, dass sie dafür sorgten, dass diese von ihnen geliebten Lichter auf keinen Fall verlöschen konnten. Nein, sie mussten und sie sollten brennen. Irgendwie hatte die Hochzeit für sie eben doch schon begonnen. Und dafür standen diese Lämpchen, auch wenn das ganz große Leuchten von 1000 Lampen erst noch kommen sollte. Aber schon jetzt spürten sie das Licht und die Wärme und sie träumten vielleicht auch im Schlaf davon. Anders die Törichten, sie fanden das sicherlich zum Teil auch schön und toll, jetzt schon mal die Lampen anzuzünden. Aber der Rest kümmerte sie nicht mehr. Sie brannten eben vor sich hin, die Lämpchen. Aber dieses Geschenk des Lichts wurde nicht mehr beachtet und gepflegt. Immer weniger wurde das Öl, immer schwächer wurde das Licht. Aber es kümmerte nicht. Und schließlich war das Licht am Verlöschen, das Öl war alle. Die Lampen waren hohl und leer. Ja, und nun kommt im Text diese harte, ja, diese erschreckende Botschaft. Es gibt ein zu spät. In dieser Geschichte klingt das zunächst mal so, als ob diese fünf Klugen einfach nur hartherzig sind. Ihr kriegt nichts von uns ab. Oder als ob der Bräutigam nur engstirnig auf seinen Prinzipien herumreitet oder gar rachsüchtig ist. So, ihr seid eine halbe Stunde zu spät gekommen, jetzt habt ihr Pech gehabt. Das ist jetzt die Strafe. Aber geht es hier wirklich um Ungefälligkeit, um Egoismus, um Prinzipienreiterei, um Willkür? Ich glaube, wenn wir so fragen, kommen wir auf eine falsche Ebene. Es geht, meine ich, vielmehr zunächst ganz einfach um eine Erfahrung unseres Lebens und Daseins, die im Prinzip jeder von uns machen kann, die jeden von uns treffen kann. Wenn wir das, worauf es im Leben und im Glauben ankommt, nicht pflegen, kann es plötzlich passieren, dass wir hohl, leer, ausgebrannt sind und dass wir für jetzt und für die Ewigkeit scheitern. Die Gefahr, dass unser Leben scheitert, dass unser Leben sein Ziel verfehlt, ist ganz einfach eine nüchterne Tatsache. Wenn wir an dem vorbeileben, auf das es wirklich im Leben ankommt. Wir können nicht irgendwie drauf losleben. Wenn die Richtung nicht stimmt, wenn die Relationen nicht stimmen, geht es irgendwann vor den Baum. Und wenn es dann eines Tages darum geht, ob unser Leben vor Gott Bestand hat, dann stehen wir doch eigentlich einem Gott gegenüber, der jeden von uns gewollt hat und der keinen größeren Wunsch hat, als dass wir dann alle auch zu ihm gehören können. Aber die Bibel sagt auch, die Tatsache eines verfehlten Lebens wiegt so schwer, dass Gott nicht einfach sagen kann, och, okay, schwamm drüber. Löst sich es einfach mal alles in Wohlgefallen auf. Die Geschichte unseres Lebens kann nicht einfach ausgelöscht werden. Schwamm drüber wird es bei Gott nie geben. So ist das. Genauso unweigerlich, wie ein verfehltes und entleertes Leben nicht plötzlich auf einmal voll sein kann. Um den Ernst dieser Warnung kommen wir nicht herum, auch wenn es mir selber, das gebe ich zu, schwer fällt, dies auszusprechen. Aber Gott hat auf der anderen Seite alles, aber auch alles, was nur irgend möglich war, getan, um letztlich doch jedem Menschen, auch jedem Gescheiterten, noch die Hand reichen zu können. Auch ein Leben, das weitgehend verfehlt ist, bekommt seine Chance durch Jesus, der mit allen Gescheiterten, mit allen Schwachen, mit allen Leidenden in ihr Scheitern mit hineingegangen ist. Jesus ist bis ins Letzte in unser Scheitern mit hineingegangen. In allen Schmerz, in alles Leid, ja selbst in den Tod. Mit Jesus ist auch im Scheitern nicht einfach Schluss, wenn wir bereit sind, seine ausgestreckte Hand anzunehmen. Jesus will auch ein Leben, das seinen Sinn und sein Ziel und seinen Inhalt verloren hat, wieder füllen mit Liebe und Hoffnung. Gott hat wirklich alles getan, damit am Ende keiner zurückgelassen werden muss. Aber dennoch gibt es ein zu spät. An dem Ernst dieser Botschaft kommen wir nicht vorbei, auch wenn das schwer ist, das auszusprechen und das auszuhalten. Mir fällt da ein kleines Beispiel ein aus unserem Alltag. In einer Zeitschrift für Eltern und Kinder sah ich eine Karikatur. Da kommt ein Junge zu seinem Vater und meint, Vati, komm mit mir spielen. Vater, ich muss arbeiten. Am nächsten Tag kommt der Junge wieder, Papa, komm mit mir spielen. Vater, ich muss das Auto waschen. Am nächsten Tag, Vati, komm mit mir spielen. Vater, ich habe leider einen wichtigen Termin. Am nächsten Tag denkt der Vater, dann musst du vielleicht doch endlich mal was tun. Da kommt der Vater, komm Junge, wollen wir nicht mal spielen? Aber der Junge ist weg. Er hat eben aufgegeben. Es ist zu spät. Genauso kann es beispielsweise mit der Ehe gehen. Wenn man nie miteinander redet und nicht füreinander da ist, oder wenn die Arbeit oder der Stammtisch immer wichtiger sind. Genauso kann man seine Freunde verlieren. Und ich glaube, dieses unmittelbare Scheitern in unseren Beziehungen ist ein wichtiger Hinweis auf den Ernst, auf die Botschaft dieses Textes. Immer wieder bin ich betroffen, wie viele Ehen scheitern, auch bei ganz frommen Menschen. Zum einen habe ich auch lernen müssen, diesbezüglich über niemanden vorschnell zu urteilen. Die Liebe zwischen Menschen kann an so vielem scheitern. Und einer allein hat es letztlich auch nicht in der Hand, das Gelingen der Liebe zu erzwingen. Wie wichtig gerade die Ehe vor Gott ist, wird noch einmal besonders deutlich durch das Wort Jesu, dass wir das, was Gott zusammengefügt hat, nicht scheiden sollen. Ja, auch wieder so ein Wort, das es in sich hat. Ein Wort, das gerade für Christen, die vor dem Scherbenhaufen ihrer Ehe stehen und es vielleicht dann doch nicht schaffen, sich zur Trennung zu entschließen, vielleicht auch wegen dieses Wortes, oder aber die sich dann doch zur Trennung entschließen, aber dieses Wort im Nacken haben, eine ganz große Not sein kann. Worauf kommt es denn aber am allermeisten an, wenn Jesus sagt, ihr sollt euch nicht scheiden? Für mich bedeutet dieses Wort vor allem, zu verhindern, dass es zur inneren Scheidung kommt. Rettet es die Sache denn noch wirklich, wenn ich die Ehe nach außen hin aufrechterhalte, aber sie ist im Inneren tot? Was Gott will, ist das nicht Geist und Leben? Zu oft habe ich erleben müssen, dass Ehen, die im Lauf der Zeit völlig entleert oder ausgebrannt waren, in denen zu Schlimmes passiert war, einfach nicht mehr zu reparieren waren, auch bei gläubigen Menschen. Eine Ehe, die im Inneren tot ist und sich nur noch zerstörerisch auswirkt, kann, glaube ich, am Ende auch nicht Gottes Wille sein. Natürlich habe ich, wenn ich nicht selbst betroffen bin, darüber, über das Aus einer Ehe nicht zu urteilen. Da können wir nicht vorsichtig genug sein. Und ich hoffe, ich sage jetzt die Wahrheit an der Stelle. Ich glaube, ich habe noch nie jemandem gesagt, na, dann musst du dich halt scheiden lassen. Das steht mir nicht zu. Aber es gibt sie, diese innere Scheidung der Ehepartner. Es gibt auch in der Ehe ein zu spät. Und wenn es uns mit den Worten Jesu ernst ist, dann muss das vor allem bedeuten, wir müssen sie pflegen, die Liebe zwischen Frau und Mann. Wir müssen alles dafür tun, dass die Ehe wirklich lebt. Deshalb kann es nur um eines gehen, gemeinsam darum zu ringen, dass die Ehe als echte Liebesbeziehung lebendig bleibt. Achten wir darauf, Zeit zu haben für das Schöne und auch für das, was schwierig ist? Können wir auch über unsere Konflikte reden, auch wenn das wehtut? Können wir gemeinsam darum ringen, uns auch wirklich gegenseitig als Partner zu achten? Ohne Rosen und ohne Reden stirbt irgendwann jede Ehe. Oder nehmen wir ganz einfach mal die materielle Seite unseres Lebens. Wer nicht für seinen Lebensunterhalt sorgt und auch noch über seine Verhältnisse lebt, wird irgendwann rettungslos in der Schuldenfalle sein. Und es gibt irgendwann kein Zurück mehr. Das ganze weitere Leben ist dann davon gezeichnet. Und nicht anders ist es letztlich auch mit unserem Glauben. Wenn wir mit unserem Leben nie in das Licht Gottes treten oder das vielleicht mal ganz am Anfang gemacht haben und es dann einschlafen lassen, wenn wir nie mit unserem Leben in das Licht Gottes treten und uns fragen, ob denn die Richtung, das Ziel, der Auftrag unseres Lebens noch stimmt, irgendwann ist unser Glaube genauso wie unser ganzes Leben hohl und leer. Oder wir haben uns so sehr von einem falschen Weg abhängig gemacht, dass wir eine Umkehr nicht mehr schaffen. Das Wort Gottes, das Gebet, die Gemeinde sind wichtig als Chance, unser Leben immer wieder in Gottes Licht zu stellen. Letztlich geht es also darum, dass alle Bereiche unseres Lebens gefüllt sind. Gefüllt mit dem Öl. Mit dem Öl der Lampen. Oder sagen wir es anders, gefüllt sind mit Glaube, mit Liebe, mit Hoffnung. Nur dann leben wir wirklich. Wenn unser Leiden und unser Tun, wenn unser Genießen und unser Ruhen gefüllt ist, eben mit Hoffnung, mit Glauben, mit Liebe. Dieses Anfüllen mit Liebe und Hoffnung gilt jedem Bereich, angefangen von unserem Körper. Es gilt auch unserer Arbeit, unseren Beziehungen zu anderen Menschen. Und das gilt für den Sinn und das Ziel unseres Lebens überhaupt. Das ist, denke ich, gemeint mit der Mahnung, achtet darauf, dass eure Lampen genug Öl haben und deshalb leuchten können und nicht irgendwann verlöschen. Nun mag mancher denken, ja, Manfred, du hast schön reden. Ich habe getan, was möglich war. Ich habe für meine Ehe, für meine Kinder, für meine Gesundheit, für meinen Beruf, für meine Mitmenschen getan, was ich konnte. Und dennoch bin ich an wichtigen Stellen gescheitert. Ich habe es einfach nicht besser geschafft. Es ging nicht. Es war zu schwer. Das Schicksal hat es nicht anders gewollt. Ja, es gibt Scheitern aus Unvermögen. Es gibt Scheitern durch schweres Schicksal, mit dem wir nicht fertig werden. Auch die besten Eltern können in ihrer Erziehung scheitern. Welchen Weg unsere Kinder einmal gehen, haben wir letztlich nicht in der Hand. Und deshalb glaube ich, dass wir einfach das Vertrauen zu Gott haben dürfen. Welchen Wert ein Leben vor ihm hat, vor seinen liebenden Augen. Ein Leben, das in unseren Augen gescheitert zu sein scheint. Dies können wir nur in seiner Hand leben. Seine Liebe, seine Weisheit sind, glaube ich, immer größer als unsere Vorstellungskraft. Das Scheitern in unserem Leben liegt an vielen Stellen letztlich genauso wenig in unserer Hand wie das Gelingen. Wie viel in deinem Leben gelungen sein mag, letztlich ist auch dies einfach ein Geschenk Gottes. Und es ist ein göttliches Geschenk, wenn wir einem Gescheiterten einen kleinen Lichtstrahl der Liebe Gottes bringen können. Kommen wir noch einmal zu den 10 Jungfrauen. Als die Nacht sich hinzog, schliefen sie alle. Ja, warum auch nicht? Hier geschah doch nichts anderes, als dass es Nacht wurde und der Körper sein Recht forderte. Sie brauchten die Ruhe und den Schlaf. Deswegen schliefen sie ganz einfach. Ihre Kraft war nicht unendlich groß. Sie schliefen und sie durften das auch. Deshalb verstehe ich dieses Gleichnis eigentlich sogar auch als Ermutigung und Aufforderung. Wachsam heißt eben nicht, immer auf Hochtouren zu laufen. Im Gegenteil, auch die Ruhe gehört zu einem gelungenen Leben. Es gibt zwar auch eine negative Ruhe, eine Ruhe, die aus Ignoranz und Gleichgültigkeit erwächst. So, ach, leckt mich doch alle, geht mich nichts an. Interessiert mich nicht. Aber es gibt sie auch, die Ruhe im positiven Sinn. Und zu dieser Ruhe möchte Gott uns bringen. die Ruhe, die aus einem geordneten Leben erwächst. Ich muss nicht ständig wühlen und suchen, was ich vielleicht noch alles beachten muss, was ich vielleicht noch alles ändern und ordnen muss und was weiß ich alles. Ich darf auch einfach das, was vielleicht noch nicht ganz in Ordnung ist, in Gottes gütiger Hand legen. Ich darf mir die Ruhe gönnen, die ich brauche. Und ich darf mich auch freuen an allem Schönen. Man kann also den Schlaf der Jungfrauen vielleicht auch so sehen. Sie schliefen erst mal ein bisschen, um dann zur Hochzeit auch ganz da zu sein. Gott verlangt nicht, dass wir Helden sind oder dass wir uns für ihn kaputt arbeiten. Aber er fragt uns ganz liebevoll und ganz ernst: Stimmt die Richtung in deinem Leben? Hast du genug Öl, dass deine Lampe brennen kann? Gott segne uns, dass alle Bereiche unseres Lebens gefüllt sein mögen mit Glaube, mit Liebe, mit Hoffnung. Amen.